Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Jingle Bells, Jingle Bells, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wie geht denn das Lied so weiter, la la? Ich hab keine Ahnung, du bist doch gerade so im Weihnachts. Hallo ihr Lieben!
Ja, ja, ja.
Herzlich willkommen zu unserer weihnachtlichen Ausgabe von Nachgedacht hier in unserem Podcast-Universum. Roman, der Weihnachtsgrinch, Roman Schamhoff, der Weihnachtsgrinch ist wieder zugeschaltet.
Ja, und Sven Fechner, unsere Weihnachtsfee.
Pepsi, die Weihnachtsfee, hat sich heute mal hübsch gemacht, aus folgendem Grunde, weil nämlich neulich habe ich wieder ein bisschen rumgespielt und hatte diesen Look ausprobiert und habe das dann bei Instagram gepostet und dann schrieb mir eine Mutter, neulich haben mich doch meine beiden kleinen Kinder gefragt, wie der Weihnachtsmann aussieht und dann haben sie gesagt, genau so. Und da habe ich gedacht so,
überredet. Hast
also,
du gedacht?
Also gut, da werde ich mich jetzt nicht legen. Ich wäre zwar lieber die Weihnachtsfee, oder gibt es nicht auch irgendwie was Weihnachtsweibliches, wenn ich
doch,
jetzt
doch, es gibt Snegurochka im Russischen, das ist Schneeflöckchen, die begleitet immer den Dietz Maros, also den Väterchen Frost, die kommen da, Snegurochka. Snegurochka, Snegurochka, idi suda, Snegurochka, idi suda.
Aga, komm mal her. Da. So, damit ich also Sneaky.
Schneeflöckchen bist du.
Schneeflöckchen, Snegurochka.
Sneaky hört sich ein bisschen nach Snickers an, als würdest du eine...
Ach du.
Bist du ja auch ein bisschen, ne, zum Reinbeißen.
Zum Einbeißen? Findest du, ja? Mach dich das ein bisschen
ja,
an?
Ja, total süß, ja, na klar.
Ganz süß eigentlich.
Nagellack noch, der dazu kommt.
Naja, den trage ich ja jetzt immer. Das ist ja hier Mermaid Fantasy für die Leute, die jetzt hier.
Ja, das passt aber wahnsinnig gut zusammen.
Ja, ne? Ich danke dir sehr. Du siehst aber auch hervorragend aus. Roman, du hast mir gerade gesagt, du bist ganz schön fertig. Du hast echt einen Marathon, oder?
Ja, wir sind einfach mit Ediths Glocken im Weihnachtsmarathon und das ist auch wunderschön. Ich finde es total gut. Was? Ja, nee, und ich bin aber trotzdem natürlich anwesend und freue mich sehr, dass wir das jetzt noch machen, weil es ist ja die Sendung, die letzte, die wir in diesem Jahr noch machen, wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, es sei denn, wir connecten uns zwischen den Jahren, aber vor Weihnachten sehe ich da nichts mehr. Also da sehe ich nichts mehr.
Genau. Deswegen wollten wir jetzt mal so richtig reinhauen und machen das auch.
Ja, ja. Und wir haben uns überlegt, beziehungsweise hatte ich die Idee, weil ich mich doch ja gerne in dieser Adventszeit so ein bisschen zurückziehe und mich besinne und so ein bisschen auch sozusagen das Christuslicht kommen lasse oder beziehungsweise auch versuche, mich mit dieser Idee für das, wofür Jesus Christus für mich steht, zu verbinden. Und da bin ich mal wieder auf das Thema Vergebung gekommen. Vergebung. Es ist interessant. Das seht ihr jetzt nicht. Die Leute, die jetzt nicht den Videopodcast bei YouTube gucken, sehen Roman nicht. Der hat so eine Zipfelmütze auf, so eine Weihnachtsmütze. Und die wackelt immer so
ganz kurz macht das hin und her. Spielt es so an und das war jetzt für Vergebung genau der Ton, den du haben wolltest. Bim, bim, und dann macht die und wackelt einmal hin und her, weil die Batterien alle sind. Und das ist aber auch gut so, weil alles andere würde stören.
Macht sie denn auch Geräusche, deine Mütze, oder bist du das?
Ja. Ich bin, wie, was, womit?
Man hört das Geräusch nicht, wenn sich deine Zipfelmütze da bewegt.
Doch, wenn die sich bewegt, macht die eigentlich so ein total mechanisches Geräusch, so wow, wow, und die bewegt sich auch ganz toll und wild, aber da die Batterien sehr, sehr müde sind, genau wie ich, macht die eben nur dieses Anspieß und Anspiel, so, warte, ich mach's nochmal, damit wir es mal deutlich gehört haben. Dann bewegt sie sich einmal hin und her und dann sind die Batterien alle, für mehr reicht's heute nicht.
Oha. Na gut, ja gut, du, manchmal ist es so im Leben, ne? Man bewegt es sich einmal hin und her und für mehr reicht es dann nicht.
Ja, und das ist dann aber trotzdem schön eben.
Ja, ja. Also, Vergebung.
Ja.
Interessanterweise habe ich mir dann gedacht, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Und wieso heißt es eigentlich Versöhnung und nicht Vertochterung? Versöhnung ist was anderes, oder, als Vergebung? Versöhnen ist schon quasi ein Schritt weiter als Vergeben.
Ja, genau, das würde ich sagen, ist ein Schritt weiter. Das jetzt mit der gegenderten Geschichte ist das ein bisschen schwierig, weil versöhnlich.
Ja, also ich meine, da ist eindeutig Sohn drin, oder?
Ist das so? Ich bin nicht sicher. Kann man das trennen? Da müsste man jetzt sofort wieder, wie das in der heutigen Zeit eben möglich ist, sich mega einen angoogeln und mal gucken, wo das Wort eigentlich herstammt. Aber da wollen wir jetzt ja gar nicht hin, sondern das ist, glaube ich, würde ich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, der nächste Schritt nach der Vergebung. Und Vergebung ist ja wirklich extrem komplex.
Ja.
Weil das ja ein Thema ist, was eben immer wieder eine Rolle spielt und in vielerlei Hinsicht ein Segen, eine unfassbare Herausforderung, ein großer Druck sein kann auch. Ich finde, es gibt so viele ganz unterschiedliche Situationen, in der man dieses Wort verwenden kann.
Vielleicht steigen wir mal ein, indem ich kurz mal die Geschichte erzähle, weshalb mir das gerade so nah ist, beziehungsweise mich beschäftigt. Mhm. Und zwar, ich will gar nicht inhaltlich drauf eingehen, nur damit ihr wisst, wo ich gerade daherkomme mit diesem Thema. Ich habe vor 3-4 Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen, nee, so lange ist es noch nicht her, vielleicht 3 Wochen, eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es darum geht, Umgang mit Verleumdung. Ne, für meinen Eckerschuschin-Podcast und habe mich damit sehr schwer getan, weil da etwas hochkam, was im letzten Jahr schon passiert ist, wo ich sozusagen, wo übel nachgeredet wurde, etwas verbreitet wurde in meinem beruflichen Kontext, was so nicht stimmt, was mich damals wirklich gestresst hat, weil ich Sorge hatte, dass ich in einem schlechten Licht bei meinen Kollegen dastehe. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich da nichts gegen machen konnte. Und diese Geschichte hatte sich dann gesacken, ne, war dann so ein bisschen, hatte ja auch ein bisschen verdrängt im Laufe der Monate über das Jahr und so. Und dann gab es vor 2-3 Wochen eine Situation im Studio, wo mich eine Kollegin ansprach und sagte, sag mal, stimmt es, dass du? Und dann wurde sozusagen diese Verleumdung nochmal potenziert. Da kamen noch mehr Falschheiten dazu. Und ich war wirklich so, ich dachte so, oh, das hat mich wahnsinnig getriggert. Ich war wütend, auch vor allen Dingen auch auf die Person, die das mutmaßlich, sag ich jetzt mal, aber zu hoher Wahrscheinlichkeit so in Umlauf gebracht hat und wahrscheinlich auch vielleicht immer noch in Umlauf bringt. Aber, und dann habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, die eine halbe Stunde ging. Und ich war mir ganz unsicher, soll ich die veröffentlichen? Soll ich das nicht machen? Dann habe ich sie zugeschickt mit einer Bitte um Feedback und auch noch dann später 3 KollegInnen zugeschickt, so ganz unterschiedlich, aber die mir sehr nah sind. Und die haben auch ein Feedback gegeben. Und dann hatte ich mich letztendlich entschlossen, sie letzte Woche zu veröffentlichen. Und aber die ganze Zeit mit so weil ich dachte so, oh, will ich da jetzt diese Energie wieder entfachen? Will ich da wieder Öl ins Feuer gießen? Und habe ich da überhaupt Bock drauf? Und was bringt das eigentlich? Weil ne, ich ja auch als spirituell lebender Mensch weiß, dass solche Sachen, das ist ja ein karmisches Ding. Das hat ja auch ganz viel mit mir zu tun, ja, dass da im Außen etwas mir erscheint und in meinem Leben auftaucht, was in mir ja nach Veränderung ruft. Und wenn es so massiv auftaucht, scheint es ja wirklich ein massives Thema zu sein. Und dann habe ich interessanterweise, dann waren die ein paar Stunden online und es fühlte sich total schlecht an für mich. Also, und ich wurde auch krank. Also, ich weiß nicht, das hatte jetzt sicherlich nichts miteinander zu tun, aber ich hatte jetzt eine Woche wirklich die Grippe. Wir lagen hier flach zu Hause. Und dann habe ich die ganz früh am nächsten Morgen quasi wieder zurückgezogen, so dass es fast niemand hören konnte. Und das fühlte sich erstmal besser an. Aber trotzdem, dieses Thema, habe ich gedacht, wie gehe ich denn damit um? Verdammte Kacke, weil da ist ja ganz viel Groll. Ja, und Groll ist, finde ich, hat ganz viel mit diesem Thema zu tun, wenn Vergebung nicht möglich ist oder wenn, mit Vergebung ist ja auch ein Loslassen von etwas gemeint. Ja, also, und da habe ich mich jetzt die Woche ziemlich mit beschäftigt, um was es eigentlich bei Vergebung geht, weil ne, wenn wir jetzt auch bei Jesus sind, Adventszeit und ne, diese, er ist ja ein Stellvertreter für verschiedene Qualitäten, eben auch für Vergebung und für Mitgefühl. Und er sagt ja selber, zumindest steht das in der Bibel so, dieses Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Darf ich einmal dazwischen gerätschen?
Ja, unbedingt. Ich will also, so ein bisschen ins Thema einführen.
Ja, das ist super, ja. Während ich dir zuhöre, ist mir sowas ganz anderes noch hochgestiegen und ich habe so gedacht, also das ist das Stärkste, der stärkste Impuls oder ein starker Impuls war zu sagen, und darum geht's ja auch viel, jedenfalls für mich bei Vergebung, wenn du dir vergeben kannst in deinem System, dich so hilflos und vulnerable, sagt man das im Englischen, so verletzlich zu fühlen. Und du sozusagen der, der immer ums Überleben kämpft, der, der immer dafür gekämpft hat, sein Leben leben zu dürfen, der zu sein, der er ist, die zu sein, die sie vielleicht sein möchte, dir zu vergeben, dass diese starken Gefühle getriggert werden in diesem Zusammenhang, war der stärkste Impuls, der gerade kam, als du so erzählt hast, was eigentlich passiert ist. Wo ich so dachte, ja, das ist natürlich ein Riesenthema auch. Wie geht man mit sich selber um? Inwiefern kann man mit sich selber sanfter umgehen und Impulse und Dinge, die um einen herum passieren, anders einordnen? Ja, also, weil natürlich ist im Zusammenhang mit anderen Menschen die Vergebung nochmal wieder logischerweise eine ganz andere Geschichte. Denn ich kenne das oft im Zusammenhang mit den Eltern und den Eltern vergeben und, wo ich eben oft gespürt habe, in meinem Leben musste ich mir erstmal gestatten, genug und anständig und wirklich krass wütend und vorwurfsvoll zu sein gegen meine Eltern oder meine Mutter vor allen Dingen, um das erstmal gedacht, gelebt und ausgedrückt zu haben. Obwohl ich immer schon vorher dachte, na ja, ich vergebe ihr das alles, weil ich ja weiß, wie sie selber groß geworden ist. Ja, das ist aber nur ein ganz erstmal unwichtiger Teil in meinem Leben, weil erstmal muss ich diesen Gefühlen von Wut und von allen, alles, was nicht sein darf, erstmal einen Ausdruck geben dürfen, ehe ich mir auch vergeben kann, zum Beispiel so viel Wut angesammelt zu haben und eben so krasse Worte zu benutzen, wenn ich Dinge an meine Mutter geschrieben habe, die ich dann so im Ritual auch wieder verbrannt habe, was mir gut tut, weil man dadurch so die Sachen, die man materialisiert hat, mit diesem Schreiben dann wieder dem Universum so zurückgeben kann. Da ist mir ganz oft aufgetaucht eben, dass bevor ich zum Beispiel überhaupt jemand anders vergeben kann, ich da genug Arbeit bei mir selber habe und um Vergeben oder um Verständnis ringe mit mir selber, weil ich weiß, dass das tatsächlich tiefschürfend etwas im Außen verändert.
Das ist interessant, dass du das sagst, also dass du so weit zurückgehst, ne? Also ganz viel passiert natürlich an dieser Urverletzung, weshalb man wahrscheinlich nicht vergeben kann oder weshalb man in diese Groll, Hamsterräder fällt, auch im späteren Leben. Ich meine, ne, mit Anfang 50, also könnte ich ja auch eigentlich sagen, komm, ich meine, das Leben geht weiter, jetzt weiß ich ja jetzt schon, ja, also lass die Leute einfach reden, ist da egal, Hauptsache sie reden oder über dich, weißt du, so könnte ja, es gibt ja auch Leute, die, also Harald Glöckler zum Beispiel ist für mich ein mega Beispiel, der sagt, ich kümmere mich nicht darum, die Leute reden sowieso seit 30 Jahren, 40 Jahren über mich nur Schlechtes und es interessiert mich null. Ich mache es nicht. Ich fokussiere mich auf das, was mich glücklich macht, wozu ich Lust habe. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber interessanterweise. Nee, das ist toll.
Übrigens, Grollhamsterrad, bitte nochmal, ne? Grollhamsterrad. Ein geiles Wort. Das kann man es eigentlich nicht, man kann es nicht besser beschreiben.
Es ist ja so, ne? Und es ich meine.
Ganz toll, ja.
Also, ich meine, wir haben uns, auch im Lauf dieses letzten Jahres ja irgendwie des Öfteren auch über unsere Eltern unterhalten und, also, was meine Mutter zum Beispiel betrifft, habe ich gerade diese Null-Contact-Geschichte, die mir aber auch zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gut tut, einfach wirklich mal zu sagen, so, und ich bin jetzt konsequent, weil ich schütze mich und ich passe gut auf mich auf. Ich weiß nicht, ob das für ewig hält, aber im Moment ist es so. Aber auch da ist natürlich eine Menge Groll drin, weil ich denke, die und die Person, jetzt mal völlig unabhängig von meiner Mutter, das ist nämlich immer derselbe Mechanismus, ich weiß, wie sie sich hätte richtig verhalten müssen. So, und das Ding ist, das ist spannend, weil wenn man das, wie du eben sagtest, mal auf sich bezieht, ja, das bedeutet ja, ich müsse auch immer perfekt sein, um nicht sozusagen, um nicht auch um Vergebung bitten zu müssen, zum Beispiel, ja.
Ja, also, und auch bestraft zu gehören.
Genau. Und das ist das Krasse, weil immer dieses, also bevor man, glaube ich, anderen vergeben kann, überhaupt in diese Nähe zu kommen, ist es wichtig, wie du eben sagtest, bei sich selber zu gucken, sich zu vergeben. Und da habe ich gemerkt, jetzt gerade in diesen letzten Tagen, wo ich natürlich auch Zeit hatte, weil ich krank war und auch hier so ein wunderbares Buch wiederentdeckt habe, was ich schon mal gelesen habe. Ich zeige euch das mal hier kurz in die Kamera. Konnte man es lesen?
Ja, ich konnte es lesen.
Von Colin Tipping, Ich vergebe, der radikale Abschied vom Opferdasein. Und das finde ich mega spannend, weil ich habe ganz oft das Gefühl, irgendwie, ich habe irgendwas falsch gemacht und so. Das sitzt wahrscheinlich in meinen Genen drin, weil es mir als Kind dauernd gesagt wurde, ne, müssen wir jetzt hier nicht aufmachen, das Thema, haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Und wenn man sich selber als falsch empfindet, dann kommt natürlich einmal sich selbst gegenüber immer wieder so ein sich schuldig fühlen und irgendwie sich schlecht fühlen oder sich mit sich selber so hart ins Gericht gehen und natürlich auch erst recht anderen Menschen gegenüber, ja, völlig unabhängig, ob die jetzt wirklich dich scheiße behandeln oder auch nicht. Aber es ist immer dieses, und das ist etwas, was ich erkannt habe diese Woche, wo ich dachte so, okay, das möchte ich gern mal hier mit dir thematisieren und mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, dieses in richtig und falsch einteilen. Was ist denn schon richtig und was ist falsch? Und ist es dem Menschsein nicht innewohnend, dass wir fehlerhaft sind? Also, und was sind schon Fehler? Also gibt es denn überhaupt ein richtig und ein falsch? Ja, wo kommt denn das her, dieser Maßstab?
Ja, absolut. Und diese Suche auch nach der Perfektion. Also diese unbewusste Suche nach dem Richtigsein, nach dem Richtigsein wollen oder aber, wenn man sich das nicht eingesteht, den anderen eben immer, zum Beispiel mit einer Freundin habe ich das durch, da habe ich mit ihr, Entschuldigung, viel drüber geredet, weil sie dann immer sagte so, und das war für mich der Satz, mit dem sie sich selber überführt hat, sie sagt, wieso kann mich nicht mal ein anderer Mensch, jemand andere Menschen, wieso können die mich nicht bedingungslos lieben? So wie ich doch auch bedingungslos liebe. Ich so, nee, ist klar. Das ist die schlimmste, krasseste Anforderung und Bedingung, die man jemandem stellen kann, jemand anders bedingungslos zu lieben. Hallo? Also, das fand ich so krass, wie sie, und sie ist jemand, die sich sehr, sehr viel selber zurecht schnutzt. Und das tut mir so leid, zurechtweist. Ja, das ist so, das läuft unterbewusst. Das läuft letztendlich an uns vorbei, an unserer Wahrnehmung vorbei. Und bei Menschen, glaube ich zumindest, denen das nicht bewusst ist, die tun das ohne Umwege sofort mit allen anderen und projizieren alles daraus und sagen, also wie kann man sich denn so verhalten? Wie kann man denn so sein? Wie kannst du denn sowas sagen? Und das sind immer Sätze, die man aus dem Unterbewussten heraus zu sich selber sagt und als Kind gelernt hat. Verallgemeinerung ist nicht gut. Ich habe das gerade getan. Es sind immer so Sätze. Nein, wahrscheinlich nicht immer, aber für mich und in meiner Realität sehr oft Sätze, die pure Projektion sind und die dich selber nicht sehen lassen. Meine Güte, ich bin schon wieder so grob mit mir selber. Immer.
So, und dann dachte ich, okay, wie gehst du jetzt, was ist denn jetzt machbar? Na, weil, und da finde ich, müssen wir nochmal auf dieses Thema mit dem Groll zu sprechen kommen, dieses Grollhamsterrad. Ja. Das passiert ja. Also ja. Ich kann mich ja nicht entschließen, nicht sauer zu sein, nicht verletzt zu sein, nicht wütend zu sein, dass Person XY das und das gemacht hat, was mir unter Umständen sogar noch schadet in der einen oder anderen Richtung.
Na, du hast gerade selber was gesagt, das war gut. Du kannst natürlich, und das machst du ja. Das, was es gibt, was du machen kannst in der Situation, ist dich selber zu fragen, was das triggert. Das finde ich ganz toller Ansatz. Ich finde es ganz wunderbar, dass du da immer wieder nicht verloren gehst, indem die spinnt ja der, die hat ja da, sondern sagen, boah, krass, wo kommt denn meine Reaktion her? Das ist wunderbar, mit so Sachen umzugehen. Und
funktioniert aber nicht automatisch, ne? Das ist wirklich so, das ist für mich diese Woche wirklich so ein Aha-Moment gewesen, wo ich dachte, so, Alter Sven, komm mal wieder zu dir und bleib mal bei dir. Mhm. Und weil gar nicht über dieses Thema, ich will irgendjemandem vergeben, sondern ich habe gemerkt, so, okay, Groll. Und Groll ist etwas, was dich zerfrisst. Das ist eine total schädliche Energie. Oh. Wut, Ärger, immer wieder diese Empörungs...
Die Gespräche, die endlosen Gesprächshamsterräder.
Und alle um dich herum sagen, ey, jetzt mach dich mal locker, ey, das ist doch egal, das wird immer passieren, dass irgendwie jemand Scheiße über dich erzählt oder mach doch dein Leben davon nicht abhängig. Und das ist genau der Punkt. Und da hat's bei mir Klick gemacht, ne, weil ich gedacht habe, okay, wenn du es nicht schaffst, dich mit diesem Thema Vergebung auseinanderzusetzen und das irgendwie als Tool für dich nutzen zu können, fällst du immer wieder in dieses Opferding rein. Du bist Opfer.
Ja.
Mir ist etwas Böses ist etwas Schlimmes passiert. Ja, egal, ob es in meiner Kindheit war, bla 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 und so, so gerechtfertigt das auch ist, das erstmal zu sehen und das zu durchspüren. Mhm. Aber solange du da nicht diese Vergebungsenergie, diese reinigende Kraft des Loslassens, dieses ganzen Themenkomplexes reinkriegst, bist du immer wieder Opfer.
Ja, immer wieder.
Opfer deiner eigenen negativen Gefühle, die dir deine Freude wegfressen.
Ja.
Deine Lebensfreude und deine Leichtigkeit.
Ja.
Ne, weil du immer wieder in diesen, ja, das ist ein ganz wirklich ein gutes Wort, ne? Das,
ja,
das
ist ein super
Grollhamsterrad.
Unbedingt, das ist total richtig, weil ich auch so Gespräche, endlose Gespräche kenne. Und dann sage ich so, wieso? Guck doch mal bei dir, sage ich, ne? Und dann sagt sie zu mir, naja, komm, also damit musst du mir erst gar nicht ankommen. Und dann sage ich zu ihr, was heißt damit nicht ankommen? Das ist die Grundlage, überhaupt sich mit Sachen, und so geht das endlos an. Man kann sich da drin verbeißen und verkrampfen und verlieren und rennen, bis hoffentlich mal irgendwie ein Ast dazwischen fliegt und das anhält und selber auf die Fresse fällst, weil es ist einfach nicht gut.
Wird aber nicht passieren. Also ich kann nur aus meinem Leben berichten, dass ich mein ganzes Leben lang das mache. Ich sage ich ja öfter auch so aus so lapidaren Witz heraus, aber steckt ganz viel Weisheit drin. Mein bester Freund ist der Ärger. Ich ärgere mich dauernd über alles Mögliche. Absolut, und das hat damit zu tun, dass ich so Verletzungen, wahrscheinlich die so ganz tief gespeichert und abgespeichert sind in meiner Genetik und in meinem Unterbewusstsein, nicht loslassen und vergeben. Vergeben, wenn man das mal wörtlich nimmt, dieses ver- oder weggeben. Na, also es abgeben.
Ich vergebe eine Medaille an dich.
Ach so, ja, das ist mir etwas geben. Das ist aber es ist was weggeben. Aber gut, das ist was Schönes.
Naja, und das ist vergeben, ist ja auch was weggeben, und zwar Dinge, die du nicht brauchst. Also
die Medaille der Unvollkommenheit gebe ich dir. Mhm. Ich verleihe dir die Medaille der Vergebung der Unvollkommenheit, weil ich dir damit signalisiere, dass Perfektion eine Illusion ist.
Dass und du gewonnen hast.
100%. Ach so, was? Mit gewonnen? Das habe ich nicht
verstanden. Ja, ist lustig, ne, wenn du sagst, ich vergebe dir die Medaille, weil du hast ja, wenn man eine Medaille bekommt, man ja, wenn man was besonders gut gemacht hat. Und dann könnte man sozusagen diesen Cycle durchbrechen, zu sagen, weißt du, du musst jetzt dich nicht weiter anstrengen. Du bist so gut im Ärgern. Das hast du so toll gemacht. Immer dein ganzes Leben lang. Hier hast du die Goldmedaille. So, jetzt brauchst du nicht weiter trainieren. Es ist okay.
Du bist jetzt Olympiasieger geworden.
Ja, genau.
Olympiasieger in Grollen.
Genau.
Auch geil, ne?
Es steht dir wirklich so ausgezeichnet. Ich sehe dich mit großem Wohlwollen an.
Was hier mein Look?
Meine Liebe.
Ja. Du, aber ganz ehrlich, das ist schon Knaller, ne? Der Look, ich probiere ja einiges aus. Es hat auch einen Grund, weil ich im nächsten Jahr ein Projekt starte, was ich noch nicht erzählen darf. Aber große Sachen tun sich auf.
Sehr schön.
Aber der Look ist wirklich, na gut.
Ja, das ist toll.
Guckt mal kurz bei YouTube rein. Ich setze vielleicht auch noch mal ein Foto rein. Achso, kannst du so ein Screenshot hier von uns machen, dass die Leute irgendwie noch mal eine Idee haben, wie wir hier heute aussehen?
Ich weiß gar nicht.
Ich weiß gar nicht, wie das geht auf dem Computer.
Ich auch nicht so richtig. Weil ich habe jetzt praktisch meins, also ich habe eine Einstellung auf meinem Computer, dass ich natürlich nur dich anschaue und manchmal, das wird man sehen, wenn man sich den anguckt, manchmal nur oben rechts in die Ecke gucke, wo ich zu sehen bin, um mal zu kontrollieren, ob jetzt mein Kinn ganz verschwunden ist oder nicht oder... Ja, ich sehe nur dich ganz groß. Das ist eine Einstellung. Nee,
ich lasse das lieber so, weil ich Schiss habe, weil ich ja die Aufnahme hier mache.
Ja, ist richtig.
Dass wir die ganze Zeit beide zu sehen sind, so, weil sonst bist nur du zu sehen oder nur ich zu sehen. Und ich finde das irgendwie ganz schön, dass wir uns, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht ausprobieren. Aber wir sind abgeschwiffen. Und okay, das heißt, wenn man erstmal realisiert, okay, wenn ich grolle, bin ich Opfer. Einerseits mir selbst gegenüber, weil ich mir selber nicht verzeihen kann, dass ich eben ein fehlerhafter Mensch bin, dass wir eben nicht perfekt sind.
Und ich wollte noch, wenn ich dazu, weil du gerade sagst, wenn ich grolle, bin ich Opfer, ne? Also ich denke eher, wenn ich Groll empfinde oder Wut empfinde, bin ich in allererster Linie, es ist gut zu bemerken, oh, ich bin verletzt. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, weißt du, zu sagen, oh, es schmerzt mich etwas. Ich meine, das allein wahrzunehmen ist ja für viele von uns und auch für mich lange, lange, lange ein Mysterium gewesen, wahrzunehmen, dass ich gerade verletzt bin, dass mir etwas wehtut. So, das dauert. Also gerade wenn man traumatische Erlebnisse hatte und den Kontakt zu sich selber aufgeben musste oder aufgegeben hat, um es überhaupt zu überleben,
genau.
dann ist das eigentlich im Grunde genommen, ich grolle, also bin ich auf eine Art, ich grolle, also bin ich verletzt. Ich nehme das mal wahr. Es tut mir etwas weh. Mann, bin ich wütend, worauf denn? Und dann muss das, glaube ich, immer so weitergehen und sagen, worauf bin ich eigentlich wütend? Vielleicht bist du dann wütend darauf, dass ich verunsichert bin. Ich will nämlich nicht verunsichert sein, weil das ein Gefühl von Hilflosigkeit ist. Ich möchte, wer will schon hilflos sein? Das hat jetzt ja keiner gerne, weißt du? So. Und dann diese Kette, sich an der Kette weiter lang hangeln, um eben da anzukommen, wo dieses Gefühl tatsächlich herkommt. Weil das ist ja eben auch dieses komplexe Ding, überhaupt mal auseinander zu fraseln, warum bin ich jetzt gerade an der Stelle, wo ich bin, oder warum fühle ich gerade an der Stelle, was ich fühle, das ist eben auch nicht so schlecht, weißt du? So.
Eine Geschichte, die mir jetzt dazu einfällt, ist, ich habe natürlich jetzt im Laufe der letzten Jahre, der letzten 2-3 Jahre auch bedingt durch die Corona-Zeit für mich wirklich ziemlich aufgeräumt, auch in meinem sozialen Umkreis, in meiner sozialen Familie, weil ich das mir wirklich alles und jede Person, mit der ich so zu tun hatte, auf den Prüfstand gestellt habe und wirklich mir überlegt habe, was ist hier eigentlich noch? Hat das noch Bestand? Mhm. Hat das noch Wert? Will ich das weiter leben? Will ich das weiter sozusagen da Energie auch reinstecken? Und ich habe bei einigen, denen ich treu bin und war, vor allen Dingen, den ich oft immer wieder, ach komm, vergeben und vergessen, das ist übrigens interessant, müssen wir kurzer Zeitlink, vergeben und vergessen ist eine Pseudo-Vergebung, ne? Weil das ist eigentlich, da kommt man irgendwie so aus so einem Spiri-Touch irgendwie dann da drauf und sagt, ach komm, alles kein Problem, aber das Ding ist trotzdem da, man ist trotzdem wütend und bei der nächsten kleinen Geschichte, wenn wieder irgendwie was kommt, knallt es irgendwie dreimal so intensiv rein und die Kacke ist am Dampfen in dieser Beziehung.
Ja.
Und da habe ich dann doch wirklich bei einigen ehemaligen Freunden auch wirklich einen Cut gemacht und habe gesagt, du, Ich habe keine Lust mehr, mich interessiert das nicht mehr. Ich, mein Weg, wir haben uns eigentlich, wenn wir ehrlich miteinander sind, gar nichts mehr. Wir haben gar keine Verbindung mehr. Das ist und da ist es vielleicht besser, wenn wir einfach getrennter Wege gehen. Da ist jetzt nicht groß was Böses hinter, aber ich möchte nicht mehr. Und das war für mich zumindest sehr heilsam. Mhm. Weißt du, weil ich oft so an so, was mir aufgefallen ist, festgehalten habe an Beziehungen aus Angst, nicht alleine dazustehen, was eine total irrationale Angst ist. Ich meine, ich bin seit 18 Jahren mit meinem Mann zusammen, der irgendwie an meiner Seite ist wie sonst jemand. Und ich habe auch Freunde, die sich über lange Zeit, Freundschaften, die sich gehalten haben. Aber das Leben ist Veränderung. Und manchmal ist es auch besser, was sozusagen abzuschließen und loszulassen, damit auch wieder Platz für Neues wird. Ne? Und das erlebe ich gerade auch massiv, dass da ganz andere Qualitäten und Personen auch in mein Leben kommen, weil ich eben auch gesagt habe, okay, hier sortiere ich auch mal aus guten Gründen. Aber wenn ich ehrlich bin, hat es auch in einigen Geschichten mit Groll zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt reicht es. Jetzt habe ich so viel versucht und gemacht und getan und jetzt habe ich die Schnauze voll und beende das hier, aber eben nicht aus einer freien Entschlossenheit, sondern weil da auch Groll immer noch ist, ne? Weil ich denke so, okay, einmal zu viel mir ans Bein gepisst oder mein Vertrauen missbraucht, wo ich dir ohne Ende meine freundschaftliche Treue irgendwie zugesagt habe. Und das finde ich erstmal sehr spannend, dass da eigentlich auch Vergebungsarbeit stattfinden müsste. Und dann ist die Frage, gibt es unterschiedliche Qualitäten von Vergebung? Und was ist eine aufrichtige und echte Vergebungsarbeit und was ist eine Pseudo-Vergebungsarbeit?
Ja, was will man auch erreichen und wie ist wieder mit den Begrifflichkeiten nicht so einfach, weil ich auch darüber nachgedacht, während du gesprochen hast, jetzt das gerade was Freundschaften betrifft. Dass ich mit einer guten Freundin von mir, die ich wirklich sehr lieb habe, die ist wie meine Schwester, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Meine Mutter hat irgendwann auch zu ihr gesagt, du bist echt wie eine Tochter, wo ich vergessen habe, dass ich die geboren habe oder so. Also so irgendwie wirklich sehr, das war sehr nah. Und dann sind wir auch sehr aneinander geprallt und hatten dann jetzt letztendlich 12 Jahre mal gar keinen Kontakt. Und es war alles ganz schwierig. Und jetzt sind wir wieder zusammengewachsen, haben uns wieder getroffen, aber an einer Stelle, wo, und das wusste ich eben auch schon vorher, wo es nichts zu vergeben gab. Mir war ganz klar, wenn wir uns an einer Stelle treffen, wo wir eine Unterhaltung führen wie, ja, aber das hast du hast ja damit angefangen oder du hast ja immer gesagt oder nee, du, wenn wir so diskutieren, dann ist es der falsche Zeitpunkt. Und es war wirklich so, wir haben uns getroffen an einer Stelle, wo nichts da war, was zu vergeben gewesen wäre. Sie hat mir mal so Sachen dann gesagt, die für sie schwierig waren mit mir und so. Und ist da, hat komplett offene Türen gefunden, wo ich sage, echt, boah, das tut mir so leid, das habe ich nicht so mitbekommen oder auch überhaupt nicht so gemeint. Ach krass, aha und so, also total offen. Es war super angenehm und ist wunderbar. Weil ich gerade überlegt habe, ne, es ist ja, wenn man so Gefühle hat, gibt es ja oft, es gibt ja auch im sehr, sehr größeren Kontext noch, also mit der Vergebung in ganz unterschiedlichen Sachen, ist es so, wenn man grollt gegen Menschen, das habe ich mal irgendwo gelesen, ist es so, als würde man eben so einen Hass auf Ratten haben, aber das Rattengift selber fressen und hoffen, dass die Ratten davon sterben. Das ist Groll.
Das ist ein interessantes, und so, ja, ne? Das ist ein guter Vergleich.
Ich finde das eine super Vergleich, fand ich das. Und habe dann so gedacht, ja, stimmt eigentlich. Wozu denn gegen jemanden? Damit vergifte ich ja meine eigene Tasse Tee. Und das hat ja gar keinen Einfluss auf den anderen und hängt auch mit dem anderen meistens gar nicht zusammen. Also, ach krass, was ich mir da so erschaffen kann. Und dann kriegt Vergebung einen völlig anderen Kontext, weil du es wirklich immer und in allererster Linie für dich tust. um dein System nicht vergiftet zu wissen, sondern eben mit dir in einer Umwelt und in einem Umfeld zu leben, mit dir selber, die gut tut, die wohl ist. Und vielleicht, das habe ich gerade überlegt, vielleicht ist Mitgefühl nicht so ein schlechter Ratgeber, der einem hilft, jemand anders auch, und das ist, was du vorhin schon angesprochen hast, nicht verändern zu wollen, damit es mir selber besser geht. Nicht jemand anderem sagen zu wollen, du musst aber und du kannst doch nicht und da musst du und da wollte und da sollte, sondern dass du praktisch tatsächlich den Frieden irgendwie schaffst, in dir selber zu finden und dadurch tatsächlich auch Mitgefühl entwickelst für vielleicht die Menschen, auf die du vorher grollig warst, was du nicht musst. Es ist auch kein Muss. Du musst ja kein Mitgefühl haben. Ja. Aber in allererster Linie, und ich glaube, das ist so wichtig, musst du auch Mitgefühl mit dir selber haben oder darfst du Mitgefühl mit dir selber haben, weil es dir gut tut. Weil du denkst, oh Gott, wie fühlt sich das an? Das ist ja grauenvoll. Ich fühle mich beschissen und ich möchte mich nicht beschissen fühlen.
So. Aber wie gehst du damit um, wenn jemand dir wehtut? Wiederholt. Und idealerweise du auch diese Person darauf hinweist und sagst, lass das bitte, hier ist eine Grenze, und diese Person trotzdem nicht aufhört und dann sogar noch fies wird unter Umständen und hinter deinem Rücken dann irgendwie...
Ja, sau schwer.
Also, ne, und da im Mitgefühl, Jesus ist da wirklich ein großes Vorbild, so, ne? Dieses, der hält dann die andere Wange noch hin, ja, wenn er gescheuert kriegt, ne?
Aber das muss man erst verstehen lernen, glaube ich, weil ansonsten ist das total missverständlich, weil das eben Bilder sind, ne? Aus einem größeren Zusammenhang, weil zum Beispiel, also nur so ein Beispiel für mich auch, wo ich diese Bekannte hatte, die dann einfach gedanklich ganz woanders hingegangen ist, wo ich nicht hingehen konnte und wollte und auf die ich extrem Groll hatte und wo ich extrem wütend war und dachte, jetzt irgendwann in dem nächsten Kontakt oder Kontext werde ich ihr auch mal eine richtige Ansage machen. Ey, sag mal, ist es kam so in mir hoch, diese Wut und Groll und so. Und das habe ich dann nicht getan. Einfach aus einem intuitiven Gefühl heraus, nee. Und später habe ich mich ganz doll bei mir bedankt dafür. Das ist einfach so passiert. Ich dachte, ist das gut, dass du das nicht gemacht hast? Damit hast du in allererster Linie dich selber geschützt. Und zwar vor dieser krassen Energie, die ich da hätte benutzen müssen und die ich rausgegeben hätte und die gar nichts gebracht hätte. Nur ich wollte mich so gerne entledigen. Ich wollte so gerne das mal auch verlagern auf die andere Seite und mir Platz schaffen und so. Aber es wäre gar nicht so gewesen. Es hätte nur geschürt und nicht erleichtert. Und das war für mich so eine große Erkenntnis, dass ich dachte, oh Mann, ey, danke, dass du innegehalten hast und nochmal hingelauscht und nochmal und so.
Ja.
Das war so ein Gefühl.
So ging mir das jetzt mit meiner Podcast-Folge auch.
Ja.
Ein wunderbarer Kollege, dem ich sie auch sozusagen vorher geschickt habe, weil ich so unsicher war, meinte, du, absolut inhaltlich, alles völlig klar, ich bin total auf deiner Seite, ich finde es auch unmöglich, was da passiert ist und so. Mhm. Ob du die veröffentlichst oder nicht, hatte er mir als Feedback gegeben, ist, das musst du entscheiden, ob du Bock auf diese Energie weiterhin hast. Und das ist mir hängen geblieben. Und ich dachte so, ne, deswegen habe ich sie auch wieder zurückgezogen, so dass das so gut wie niemand hören konnte, diese ganze Geschichte. Ich habe da keine Namen genannt und so, ne? Also gar nicht, aber einfach, weil ich keinen Bock mehr, weil ich dachte, okay, hier schüre ich nur diese Energie wieder, die mir sowieso schon seit einem Jahr nicht gut tut. Genau. Es muss anders gehen. Na, und ich habe dann so überlegt, beziehungsweise habe ich mich auch von diesem Buch hier inspirieren lassen, nochmal, ne, dass es eben, da unterscheidet der Autor nämlich zwischen herkömmlicher Vergebung, die quasi aus dem Ego kommt, die natürlich ganz viele Fallstricke hat und die auch nicht wirklich tief geht, und sozusagen der Vergebung, die radikale Vergebung, die aus der Metaperspektive auf das Ganze schaut und sagt, okay, das ist schmerzhaft, das tut weh, da ist eine Menge Ärger drin, aber so wie ich das eigentlich aus meinem buddhistischen Kontext auch weiß, alles hat einen Sinn Und alles hat eine Ursache, die hier sozusagen quasi eine Wirkung in deinem Leben gerade hervorbringt. Das hast du manifestiert. Und du kannst nicht im Außen etwas verändern wollen, dass diese Person sich ändert, wenn du sozusagen dieses karmische Muster in dir nicht verändert hast. Ja. Und der Vorschlag, der hier in diesem Buch gemacht wird, ist zu sagen, eben nicht Vergebung aus dem Ego heraus. Ich bin jetzt so großherzig, ich bin so erleuchtet, ich bin so gewachsen, dass ich das alles nehmen kann und so, weil das wird so nicht funktionieren.
Das ist wie
weil
entkoppelt,
das
ist begrenzt, ne? Entkoppelt.
Genau, weil das Ego will eigentlich nur was loswerden, anstatt dass es wirklich, sondern dass man sagt, ich vergebe aus einer Metaebene heraus, in dem Vertrauen darauf, dass das im Nachhinein irgendwann Sinn macht. Und dass es einen Grund hat, warum mir das passiert. Nämlich, dass ich noch ein tieferes Vertrauen sozusagen in das Universum, in Gott, in die Buddha-Natur oder wie du es in Allah oder wie du es nennen möchtest, finde und sozusagen dort mich noch sicherer fühle. Und egal, dass irgendwann ich einen Zustand entwickle, dass egal, was mir passiert, und selbst, und da sind wir wieder bei Jesus, wenn ich ans Kreuz genagelt werde, sagen kann, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es wird einen Grund haben. Und es wird eine Wirkung haben. Hoppla, jetzt bist du dunkel gerade. Was ist denn jetzt los? Wo bist du denn jetzt?
Mal, hoppla. Die Kerzen mal zeigen, die im Hintergrund brennen.
Oh, schön.
Weil es doch auch wie ein Licht ist, weißt du?
Wir sind schon drei, ne? Ah, guck mal, unser Adventskranz ist gar nicht an. Aber wir haben heute einen Weihnachtsbaum gekauft.
Oh, was denn für einen?
Ein ganz schöne Edeltanne, so eine kleine.
Edeltraut?
Edeltraut, genau. Nee, ja. Er heißt Raul. Beat hat gesagt, der heißt Raul.
Schön.
Ja. Wir haben gesagt, der hat einen Namen und der steht jetzt draußen auf dem Balkon im Wasser und freut sich und wird nächstes Wochenende wahrscheinlich präpariert. Aber ist das spannend oder ist es spannend, dass sozusagen dass da unterschieden wird zwischen dem Versuch der Vergebung aus dem Ego heraus, was immer begrenzt bleibt, oder zu versuchen, in das All-Eins einzutauchen, in dieses Vertrauen und zu sagen, okay, aus dieser Ebene heraus, aus meinem Über-Ich heraus, vergebe ich und lasse das los und lasse es so sein, wie es ist, weil diese Person, die mir das vermeintlich angetan hat, ist genauso ein Mensch, genauso unperfekt, genauso behaftet mit Mustern, mit Prägungen, mit Verletzungen, wie ich auch.
Ja.
Und das hat mich total berührt. Das hat mich wirklich, da sind wir jetzt bei Versöhnung. Ne, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt eine Ahnung davon, weshalb das so wichtig ist, sich mit diesem Thema Vergebung zu beschäftigen. Und wie, also zumindest für mich, wie hilfreich es gerade ist, dass ich verstehe, was damit gemeint ist, das aus einem spirituellen, übergeordneten Kontext zu sehen, wo wir aus dieser Ego-Ebene rausgehen, aus diesem richtig-falsch, aus diesem Bewerten und Verurteilen.
Ne? Ja, es ist halt wirklich, wirklich sehr komplex. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir können letztendlich keine letztendliche Lösung anbieten, weil ich glaube, es ist von Fall zu Fall auch noch immer wieder unterschiedlich und immer wieder andere Ingredienzien gibt es da, über die man sich dann immer wieder klar werden darf, weißt du? So.
Ja. Aber sag mal, wo wir jetzt gerade auch irgendwie über so einen spirituell-religiösen Kontext sprechen. Mhm. Ich weiß, du bist jetzt ja kein praktizierender orthodoxer Jude oder so, ne? Aber wie wird denn da dieses Thema gehandhabt? Weil Christus ist natürlich sozusagen eigentlich der Erlöser, der Messias, derjenige, der sozusagen, das wird ja, glaube ich, von den Juden so nicht gesehen und auch von den Muslimen nicht. Aber das sozusagen, für die Christen ist es ja so, dass Jesus sozusagen der gekommene Messias ist, der den Menschen aus seiner Ursünde, aus seiner Urschuld erlöst. Der die Vergebung bringt. Wie ist denn das
ja
im
Judentum?
Im Judentum das, gibt es da sowas oder gibt
es da
nur die Möglichkeit,
gewartet.
Sich an Regeln zu halten?
Ich glaube, es wird gewartet, endlos gewartet, Scheiße. Dass da jemand kommt. Ja, also ich das ist jetzt ganz ganz doof gesagt, weil ich mich wirklich nicht genug auskenne, um deine Aussage machen zu können.
Ach so, entschuldige, hier wollte ich dir
ja
jetzt
macht
nicht
aber
so
nichts,
nachtreten,
macht
aber
nichts. Es ist na machst du nicht. Es ist ein interessanter Gedanke, zumindest mal zu sehen, wie da unterschiedlich umgegangen wird damit, auch im Muslim, also von meiner Vaterseite wäre auch mal interessant. Ja, was ich im Judentum angenehm finde und von dem, was ich mitbekomme, ist zumindest, dass es immer einen Diskurs gibt über etwas. Es wird immer gefragt, geantwortet, gefragt, es wird sich immer unterhalten.
Ja.
Über ganz viele Dinge. Und das mag ich daran gerne. Also, dass es sozusagen immer einen Austausch gibt und ein Für und Wider. Mhm. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und
ach so, das ist ja auch diese Ausbildung. Also zumindest so, so rudimentär, wie ich das kenne, dass sozusagen die Tora ja nicht auswendig gelernt wird, sondern eigentlich immer so in Streitgesprächen.
Genau.
Und dann steht ja da dann das und dann wird das dagegen gesetzt, aber hier steht das und das und hier ist das und das und meine Meinung dazu ist das und meine Meinung dazu
dann
ist das.
Dann gibt's Humor und so dabei, der auch ausgetauscht wird, das Augenzwinkern und so, das finde ich schon total interessant. Auch natürlich
Humor
nicht überall,
ich
aber
ein spannendes Thema in Verbindung mit Vergebung. Ja. Ist das hilfreich bei den bei den Juden, da mit Humor ranzugehen? Weil es wird ja gesagt, dieser typische jüdische Humor.
Jüdische Humor, genau, das ist schon gut. Ich glaube, das ist ziemlich existenziell. Aber auch da will ich mich gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil ich da nicht genug weiß. Ich überlege gerade, ich habe in meinem Leben nicht so viele Feindbilder gehabt. Also nicht so viele. Es gab immer wieder mal Leute, die ich so, wo ich immer so ein Bäuerchen gemacht habe, wenn ich dran gedacht habe oder so, naja, und so eine Meinung hatte, ne? Ist immer viel Meinung haben, zeigt mir immer, wenn ich viel Meinung habe, bin ich wieder sehr verunsichert. Das ist ein guter Punkt für mich. So, guck mal, viel Meinung habe ich schon wieder. Es geht mir gar nicht so gut mit mir selber gerade so. Das ist immer ein ganz guter Punkt, um danach drin zu gucken. Und dann irgendwann kam das eben einfach, dass ich dachte, es ist doch totaler Blödsinn, weil ich doch gar keine Ahnung habe. Ich weiß doch gar nicht, wie jemand ist und warum jemand und ob der, die das so machen und ob der, die das so geschafft haben und. Vergleichen geht sowieso nicht. Diese Art von Verkenntnis.
Verkenntnis ist schön.
Also diese Art von
Ich hatte eine Verkenntnis.
Oh, da hatte ich eine totale Verkenntnis. Tut mir völlig leid. Das wollte ich so nicht, machen.
Ich hätte dich ganz schön verkannt.
Genau. Ja, das ist also da zumindest das, was leichter wird, dass ich eben genau das gemerkt habe, dass meine Gedanken ja vor allen Dingen mein System beschweren und das also auch aufrechnend zu sein oder ja, dass all diese Dinge, die mich enger fühlen lassen, immer aus einer Unsicherheit herauskommen und dass eine Begeisterung, passioniert zu sein, auch für die Menschheit oder für die Menschen oder für mich als Menschen oder dich oder und nicht das Kritteln. Ich kenne Kritteln wahnsinnig gut. Ich kenne immer, wahnsinnig gut, ne, das zu finden.
Ja, ich bin der totale Scharfrichter.
Ja.
Totale Scharfrichter.
Genau.
Also.
Genau, und das ist.
Aber mir selber gegenüber ja auch. Und das
eben,
ist ja auch
total
ätzend. Also
eigentlich ursprünglich her, glaube ich. Ja.
Na, weil.
Das ist, glaube ich, eine Reflexion
von
dem, was
meinst du?
Drin ist. Und weil du es nicht aus, weil man es nicht aushalten kann, weil es so schmerzhaft ist, ja. Weil die sich so scharf zu richten, in drin ist ein Prozess des wirklich sich in die Fresse hauen. Das habe ich damals bei Rummelsnuff mit einem Song gemacht, mit einem Selbsthassgedicht, der heißt auch Fett in die Fresse. Und da gibt es eben auch so Sachen so, na du kleine Nähnadel, also dieses Sticheln immer, stanzen, alles kaputt machen. Ich habe so, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, sogar geschafft, aber Musik mir schlecht zu reden, sagen, naja, ist auch nur so ein Gedudel. Ich sag, selbst das, was mir am heiligsten ist, ne, so. Und das
aber
war als Kind mir immer am heiligsten, absolut, ja. Meine Kindheitshelden, das war, weil ich mich nicht ausgehalten habe. Ich habe mich nicht ausgehalten. Deswegen musste ich nach da draußen zeigen. Ich musste andere, naja, so finden und so finden und so. Das habe ich wirklich von meiner Mutter gelernt. Ich habe irgendwann zu ihr gesagt, so, ich wünsche mir für dich, dass du mal irgendwann im Speakers Corner sitzen kannst da oder stehen kannst in London im Hyde Park, glaube ich, ist ja. Und ja, mal einfach lange reden, schön, lange mal raus damit, ne? Schön einen rausdonnern, was es ja gar nicht besser macht. Macht es nicht. Es macht nur, es suchtet. Es suchtet noch nach mehr. Ne, vielleicht kann man danach mal sagen, boah, ich jetzt schon einen rausgehauen.
Und es altert weiter. Ja, ja, es altert weiter. Ne? Also ich meine, was, das war total gut. Wenn du Bock auf diese Energie hast, dann veröffentliche die Folge. Also das musst du entscheiden. Ja, ich dachte so, verdammte Kacke, ich habe keinen Bock mehr auf die Energie. Ja. Und das stimmt. Ich werde damit nur sozusagen das Feuer weiter am Laufen halten, anstatt ein bisschen Frieden da reinzubringen, indem ich einfach mit mildem Auge da drauf schaue und sage, okay, shit happens. Und das Leben ist eben nicht perfekt, das Leben. Und das finde ich auch eine Illusion, die mir diese Woche nochmal richtig klar geworden ist. Das Leben ist nicht fair. Mhm. Genau wie ich manchmal nicht fair bin.
Na und was ist fair? Ist ja ein menschlicher fair Begriff. Was ist schon fair?
Respektvoller, aufrichtiger, wertschätzender, gleichwertig wertschätzender Umgang miteinander zumindest. Ist das für mich eine Erklärung? Und wo, also ne, und wenn ich mich dann angucke, ey, wie oft habe ich über andere Leute Scheiße erzählt, bewusst oder unbewusst, weil ich wütend war oder weil ich einfach unfair bin, weil ich Bock hatte, Scheiße zu erzählen. Vielleicht ist das jetzt einfach nur die karmische Rückstoßwelle, dass mir sowas irgendwie um die Ohren fliegt und ich kann mich hier noch tausendmal drüber aufregen, wenn ich nicht realisiere, dass ich erstmal erkennen muss, genau so ein Arsch bin, wie alle anderen um mich auch und mich mit mildem Auge und liebevoll annehme und sage, okay, Sven, du bist ein toller Typ, aber du bist auch echt ein Arsch und du bist unfair, du bist unfähig, irgendwie die größeren Zusammenhänge zu erkennen und du bist ganz oft unfähig, auch einfach mal über dich selbst und über andere zu lachen und zu nehmen, wie sie sind.
Genau, milder zu sein. Du, ich hatte gestern eine ganz krasse karmische Rückschussrakete.
Rückschussrakete.
Wirklich, also weil wir hatten eine volle Vorstellung ausverkauft, es waren Menschen drin, die man auch so kennt, ich werde keine Namen nennen, ein Moderator saß drin, der sehr begeistert war von meinen Kollegen und ich dachte so, boah, ist das wirklich eine, was für ein, naja, und hab dann hinten das auch so laut gesagt und so, zack, bumm, also bei meinen Kollegen, ne, hab so gesagt, ja, also wirklich der und ne, und so rumgenölt und dann stehe ich am Tresen vorne und ohne aus der kalten irgendwann beim Gehen eigentlich beim hahaha und hihihi dreht er sich zu mir um und sagt, na du kannst ja gar nichts. Und ich sage so, hör mal auf, ja? Und hab so gedacht, das ist ja krass. Jetzt gerade wo du geredet hast,
gar nichts.
Ja, ja, so.
Wie
aus der kalten, einfach so, also bitchy wahrscheinlich oder warum auch immer, keine Ahnung, aber das war jetzt, wo du gerade erzählt hast, habe ich gedacht, krass, das war echt eine richtige karmische Rückschussgeschichte. Das war richtig, richtig knallhart sofort zurückgekommen. Das ist sehr lustig. Also wirklich auch inzwischen lustig, weil ich habe da sehr drüber nachgegrübelt auch, habe gedacht, hä? Das, also dann habe dann gedacht, warum habe ich denn bloß nicht geantwortet? Na, es muss gerade von dir kommen, ne? Wo ich so dachte, nee, ich finde den eigentlich, was der macht, finde ich gut. Ich habe mich so getroffen gefühlt und habe dann gemerkt, nein, aber das ist es ist irre. Es ist irre.
Ich habe eine Idee, wer das sein könnte.
Können wir ja mal.
Egal, können wir ja mal privat.
Nachdem du aufs Knöpfchen gedrückt hast, können wir das ja dann nochmal diskutieren.
Soll ich mal auf dein Knöpfchen drücken, Schätzchen?
Ja, ich bitte darum.
Er hat sich übrigens schon nackt gemacht obenrum. Nur für die Leute, die das jetzt nicht gucken, sondern nur hören. Er hat jetzt oben sein Häubchen, sein Sahnehäubchen abgenommen. Das wackelt jetzt gar nicht mehr.
Nein, ich dachte, jetzt ist mal genug mit Weihnachten. Da habe ich hier so eine schöne Schneeflöckchen-Prinzessin vor mir. Da muss jetzt mal auch dieser altbackene Hut mal weichen.
Apropos Weihnachten. Ich glaube, wir haben so ein bisschen, um jetzt mal sozusagen so den Bogen zu schließen, dieses Riesenthemas. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich werde auch weiter dran bleiben. Ich möchte euch gerne nochmal, falls ihr da in Resonanz geht, nochmal dieses Buch hier empfehlen.
Ich vergebe.
Ja.
Warte, halte, weit. Ja, so, jetzt Colin C. Tipping. Richtig, T-I-P-P-I-N-G. Ich vergebe, der radikale Abschied vom Opferdasein. Genau.
Finde ich super. Aus. Sehr inspirierend. Ist auch wunderbar geeignet, eben für Menschen, die sich jetzt keiner Spiritualität oder Religion zugehörig fühlen. Man muss sowieso bei diesen ganzen Themen, wenn das in Büchern irgendwie auftaucht, vielleicht immer so ein bisschen filtern und so ein bisschen für sich die Begrifflichkeiten da zurechtrücken. Aber wahnsinnig gutes Thema, um mit sich und mit seiner Umwelt in Frieden zu kommen und in Liebe zu kommen, und zwar nicht, weil man jetzt so ein großer erleuchteter Weiser des Universums ist, sondern weil dann die Lebensfreude und die Leichtigkeit und die eigene Energie wieder ins System fließen kann, ohne dass sie dauernd abläuft durch irgendwelche Löcher, weil die Badewanne undicht ist.
Genau, das macht total Freude. Also das ist ja auch so. Ich meine auch liebevoll, und ich meine auch mit Lust auf andere zu schauen, also mit, jetzt nicht nur mit Lust.
Ich gucke gerne lustvoll auf dich, Schätzchen.
Ja, gleichfalls. Und aber eben wirklich mit einer Freude, es ist schon so, Also es ist ein guter, und auch wenn jetzt die ganzen Familien zusammenkommen. Da haben wir ja das Hauptthema einfach. Da wünschen wir euch, glaube ich, kann ich so sagen, ein angenehmes sich annehmen können.
Und sein lassen können auch.
Erinnere
mich an wirkliche Dramen seit, also Weihnachten, also das ist gut, das haben wir hier komplett freigemacht.
Die Triggerweltfestspiele eigentlich. Die
Triggerwelt, das stimmt. Wie werdet ihr Weihnachten verbringen? Ich meine, ihr macht es euch hübsch zu Hause. Hast du die ganze Zeit Vorstellungen ab dem 25.
Nee, du bist zum 23. Also wir spielen bis Freitag, Samstag ist dann der 24. Es ist mal ganz anders, als es sonst immer war. Und zwar treffe ich eine Schulkameradin, mit die ich jetzt öfter mal wieder sehe. Das ist echt auch verrückt. Und wir fahren zusammen zu Freunden von ihr, eine halbe Stunde von hier entfernt. Ich und sie, nicht Norman. Ich hatte auch überlegt, Norman mitzunehmen, aber der will, und das finde ich jetzt in Anbetracht dessen, dass wir eben auch schon lange jetzt einen Weihnachtsbaum stehen haben und der mit Lametta und Kugeln voll ist, habe ich gedacht, ist auch gut, wenn die jetzt nicht allzu lange alleine sind, die Schnuffis mit dem Weihnachtsbaum, weil es gibt wirklich lose Nasen, die gegen Kugeln stippen, wo es gut ist, wenn jemand in der Nähe ist und sagt, nein.
Und ach so, die Hunde auch noch, nicht ja, die Katzen.
Nee, die Hundis vor allen Dingen. Und da fahren wir eben dahin und gucken uns das mal an, was da gemacht wird in Gemeinschaftlichkeit. So für mich mit völlig fremden Menschen, finde ich sehr spannend. Und eben ihr. Und dann kommt sie zu uns, bleibt hier. Wir verleben den 25. zusammen. Vielleicht kommt meine Cousine.
Oh, schön.
Ihr Mann und ihr Kind noch. Am 26. kommt meine deutsche Cousine und ihre Tochter wahrscheinlich. Und mein Cousin und ein Freund von uns. Und dann haben wir hier auch einen Tag zusammen am 26. Ganz still und klein und leise und schön. Also freue ich mich sehr.
Ach, schön. Und dann geht's mit Vorstellungen weiter übers neue Jahr.
Am 27. ist dann sozusagen Premiere von unserem Silvesterprogramm.
Ach so. Das heißt, ich muss gucken, dass ich vor Weihnachten bei Edith nochmal reinkomme.
Ja, wenn du das möchtest, gerne.
Ja, ich möchte ja immer mal, ich bin ja so ein Theaterphobiker. Aber ich habe es mir vorgenommen, einfach weil ich euch da jetzt mir das doch mal angucken möchte und weil ich vor allen Dingen auch dich und Nikolai mal auf der Bühne sehen
möchte. Ah ja, schön, das wäre doch toll.
Schatzi, danke.
Na, sehr gerne. Ich danke dir. Das war eine Wohltat für alle Sinne.
Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, vielleicht ein bisschen mit dem Geist der Weihnacht, der Vergebung und der Versöhnung und des Mitgefühls verbinden konnten und euch da inspirieren konnten, das ein oder andere, den Gedanken da nochmal dran zu verschwenden und das Gefühl, das ein oder andere kommt gut durch die Zeit, durch den Jahreswechsel. Und
erleuchtete Zeit, ja.
Spätestens im neuen Jahr sehen und hören wir uns mit neuen interessanten Themen wieder. Tschüss, ihr Hübschen. Tschüss, Roman.
Mensch, Sven, und mach es gut, ihr an den Abhörgeräten und sei es auch nur ein Handygeräten. Ganz liebe und warme Grüße hier aus Brieselang und ich freue mich auf gleich.
Tschüss.